was ja eigentlich immer toll ist. Also ich kann das aus meiner Sicht heraus ja sagen und deswegen sage ich es jetzt euch. Es ist schon mal immer eine ganz tolle Sache, wenn ihr darauf achtet, was ihr in den Liedern allein schon alles singt. Dass ihr im Grunde genommen Aussagen trefft, die schon interessanterweise mit der Botschaft schon übereinstimmen. Ich habe Mace schon gerade gesagt, wir könnten dieses eine Lied Jesus ist kommen am besten nochmal singen, aber er hat noch was anderes auf Petto, also er darf da ganz frei entscheiden. Aber es ist so irre, dass wir im Grunde genommen in der Anbetung schon Sachen aussagen, die unseren Glauben stärken, die eine Glaubensaussage ist für den anderen, der hier im Gottesdienst ist und ihn ermutigt. Also es ist eine, ich möchte euch damit ermutigen, dass ihr wesentlich auch bewusster in der Anbetung seid, die Anbetung wirklich für euch vollkommen mitnehmt oder auch euch in die Anbetung hineinbegebt. Ich möchte den Text lesen, komplett aus Lukas 7, die Verse 18 bis 22. Und dem Johannes berichteten seine Jünger über dies alles. Und Johannes rief zwei seiner Jünger herbei und sandte sie zum Herrn und ließ ihm sagen: Bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Als aber die Männer zu ihm gekommen waren, sprachen sie: Johannes der Täufer hat uns zu dir gesandt und lässt dir sagen: Bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Zu jener Stunde aber heilte er viele von Krankheiten und Plagen und bösen Geistern. Und vielen Blinden schenkte er das Augenlicht. Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Geht hin und verkündet Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen wieder, Lahme gehen, Aussätzige werden gereinigt, Taube hören, Tote werden auferweckt, Armen wird die gute Botschaft verkündigt und glückselig, wer an mir keinen Anstoß nimmt. Amen. Bis dahin. Ja, in dem Zentrum dieses ganzen Textes, ich würde gerne das erste Bild sehen, geht es um die Beantwortung einer Frage. Dieses Bild könnt ihr jetzt schon mal so ein bisschen immer mehr und mehr auf euch einwirken lassen. Es soll einen Kerker darstellen. Das könnte so ein Ort sein, wo wir uns vorstellen, dass Johannes dort in dem Moment ist, als er diese Frage stellt. Für sich alleine in einer Zelle und er weiß nicht so richtig, was auf ihn zukommt. Wir kennen alle diesen Ausspruch, es gibt keine dummen Fragen, es gibt nur dumme Antworten. Das stimmt. Ich muss sagen, ich habe früher in meiner Kfz-Lehre, das ist ja nun schon Lichtjahre her, habe ich mich nicht getraut, Fragen zu stellen. Ich war 15 Jahre alt, kam gerade so aus der Schule und unter anderem wurde immer wieder von einem Flansch gesprochen. Das ist, ich erkläre das gleich so ein bisschen, ein Flansch. Also einmal war das ein Hauptwort, der Flansch, und dann konnte man aber auch etwas an etwas heranflanschen. Wie geht das denn? Wie kann denn ein Hauptwort auf einmal zu einer Tätigkeit werden? Also, es ist halt aber, dass zwei Bauteile an einer bestimmten Fläche miteinander verbunden werden, die dann auch miteinander arbeiten müssen. Das ist zum Beispiel der Motor und das Getriebe. Die arbeiten ja nun wirklich dermaßen unterschiedlich, aber sie müssen miteinander arbeiten. Und an dieser einen Stelle, und dann gibt es so eine gewisse Fläche, da gibt es auch eine Dichtung dafür, und an der werden dann mit vielen Schrauben werden diese beiden Bauteile aneinander geflanscht. Wenn man jetzt im Unterricht ist und mit diesem Begriff absolut nichts sich drunter vorstellen kann, dann ist das vernichtend, weil man immer irgendwie etwas nicht versteht an dem Ganzen. Ich habe dann ein Jahr später oder ein halbes, ist ja auch egal, Kontakt bekommen zu einem Auszubildenden. Zu dem bin ich mal nach Hause gegangen, dann haben wir Hausaufgaben zusammen gemacht. Und dann kam ich irgendwie an einem Punkt und ich hatte auch zu ihm irgendwie einen guten Draht. Und dann habe ich zu ihm gesagt, darf ich dir mal eine Frage stellen? Und dann habe ich 4, 5, 6 Fragen gestellt, die ich mir nie getraut habe zu fragen. Und es war, als ob eine Lampe nach der anderen angeht und ich für gewisse Dinge eine Sicht, ein Verständnis bekam, was einfach toll war. So, Jesus kann das auch. Jesus kann auch tolle Fragen stellen. Zum Beispiel hat er gefragt, wer von diesen beiden Söhnen hat den Willen des Vaters getan? Da gibt es natürlich hier irgendwie diese ganz offensichtliche Antwort, aber Jesus fordert eben heraus, dann doch die entsprechende Antwort zu geben. Oder er fragt auch zum Beispiel seinen Jüngern, was sagen denn die Leute, wer ich bin? Und da kommen ja die unterschiedlichsten Antworten. Und ich weiß nicht, ob euch das schon mal so aufgegangen ist. Ich habe mich mal gefragt, was haben denn die Jünger dann in dieser Situation auf der Straße in irgendeinem Dorf dann demjenigen geantwortet, als die dann gesagt haben, er ist Elia oder er ist einer der Propheten. Was haben denn dann die Jünger dann da geantwortet? Können wir mal drüber nachdenken, ist einfach mal interessant. Fangen wir mal vorne an. Wir gehen jetzt nicht durch die Bibel, aber es gibt, kennt ihr zum Beispiel die erste Frage, die Gott an den Menschen stellt? Die erste Frage, die überhaupt existiert, ist, wo bist du? Das ist in dem Ereignis des Sündenfalls, wo Gott diese Gemeinschaft mit dem Menschen wieder aufsucht und den Menschen nicht findet. Und deswegen fragt er, wo bist du? Und das ist so eine Frage, die können wir uns auch heute stellen. Dass Gott zu dir sagt, wo bist du am frühen Morgen? Wo bist du? Ich möchte Gemeinschaft mit dir haben. Wo bist du? Oder wenn wir uns am Tag über vielleicht irgendwo befinden, wo wir nicht sein sollten. Wo bist du? Bist du da richtig? Die zweite Frage ist genauso wichtig. Dann hören wir mal auf mit diesen Fragestellen. Er fragt, wo ist dein Bruder? Das ist dann nur ein paar Verse weiter. Wo ist dein Bruder? Wie geht es dem? Tja, also das grundsätzliche Beantworten von Fragen ist schon so eine Sache, die Antworten zu finden. Ich glaube, hier sind so ein paar Mütter bei uns. Ich glaube, eine der schwierigsten Fragen ist, wenn wir unseren Kindern eigentlich fragen, warum hast du das gemacht? Hast du schon mal gefragt, Sabrina? Warum hast du das gemacht? Aber wenn wir darüber mal ein bisschen drüber nachdenken, dann merken wir, wie unwahrscheinlich schwer diese Antwort ist. Die ist für uns doch schon schwer. Was macht denn dann so ein kleiner Schrobselhopser? Warum hast du das gemacht? So, und jetzt sind wir hier in diesem Kerker. Johannes ist dort angekettet Und er ist nicht um Jesu willen dort angekettet, sondern wegen dieser Herodias und dem, was Johannes dann einfach mal ganz mutig darüber gedacht hat und dann auch gesagt hat. Er ist an Ketten und ich glaube, dass er schon eine Ahnung davon hat, dass er diesen Kerker nicht lebend verlassen wird. Und ich sage es noch einmal, er ist ja nicht um Jesu willen dort, sondern wegen irgendeiner Laune, einer Missgunst eines Viertelkönigs sitzt er dort drin. Und wenn wir uns dann das Ende ausmalen, dass er wegen irgendeiner Laune von dieser Herodias dann sein Leben beendet. So sitzt er dort und dann taucht, denke ich, irgendwie diese Frage auf. Bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Wir haben in dem Text gelesen, dass Johannes immer wieder von seinen Jüngern unterrichtet wird über das, was Jesus so tut. Das ist eigentlich auch schon mal interessant, aber da werden wir jetzt nicht drauf eingehen, warum Johannes überhaupt eigentlich noch Jünger bei sich hat. Weil er hat doch gesagt, das ist das Lamm, das die Sünde der Welt trägt. Und er hat auf, das war sein Grundauftrag, deswegen war er überhaupt da, Hinweis zu geben, Wegbereiter zu sein für Jesus. Aber dort schleicht sich diese Frage ein, bist du der Kommende? Das Interessante ist, dass die Jünger von Jesus auf diesem Gebiet gar nicht mal wesentlich besser sind als diese Jünger oder des Johannes oder auch Johannes selbst. Ich habe nochmal gesehen, das ist unglaublich, im Beginn der Apostelgeschichte nach der Auferstehung fragen die Jünger immer noch, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder dar? Entschuldigung, ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Das ist das, was Johannes dort mit dieser Frage bewegt. Bist du der Kommende? Er möchte wirklich jetzt glasklar wissen, macht das einen Sinn, dass ich überhaupt in diesem Gefängnis bin? Hat das überhaupt etwas gebracht, dass ich diesen Weg bereitet habe? Bist du der, der da eigentlich verheißen war? Haben wir jetzt das Richtige getan? Haben wir auf den Richtigen gewartet? Oder müssen wir doch auf einen anderen warten? Ich spüre da in seinem Herzen eine Erwartung an etwas anderes. Er wollte in Jesus, denke ich, auch etwas anderes sehen, einen, der dann doch in Jerusalem auftritt und einen Bereich an Macht ergreift und in die Fußstapfen Davids tritt, herrscht und regiert. Und deswegen sage ich jetzt, dass die Jünger von Jesus auch nicht besser waren, obwohl sie ständig um ihn waren, ihn gehört haben und ihn gesehen haben. Und deswegen bis nach der Auferstehung bewegt sie in einer Ecke ihres Herzens diese Frage, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Bist du nicht doch irgendwo der, der jetzt die Herrschaft Israels wieder aufrichtet und uns befreit von dem römischen Joch. Als sie noch mit Jesus unterwegs waren, hat einer der Jünger allen Ernstes gesagt: Hey Jesus, wir haben hier zwei Schwerter. Da hat er zu ihnen gesagt: Ja, wer das Schwert zieht, kommt darin um. Und selbst in dem Garten Eden ist es, dass einer der Jünger wirklich doch noch das Schwert zieht und jemanden verletzt. Bis zum Letzten haben sie doch auch noch das Schwert in der Hand, in einem gewissen Moment. Aber als Jesus zu ihnen gesagt hat: Ich werde überantwortet werden, ich werde leiden, ich werde getötet werden, ich werde am dritten Tage wieder auferstehen. Das wollten sie nicht so richtig hören. Das haben sie nicht verstanden, heißt es an einer Schrift. Und sie fürchteten sich sogar, ihn daraufhin anzusprechen. Und Jesus hat das dreimal gemacht. Bist du der Kommende? So, jetzt begeben wir uns in die Situation, dass Jesus diese Jünger an die Hand nimmt, also diese Jünger von Johannes, und mit ihnen geht. Mal so ganz nebenbei, ist ja mal interessant, ich weiß nicht genau, wo eigentlich dieser Kerker und dieses Herrschaftsgebäude überhaupt stand. Fakt ist auf jeden Fall, dass ja diese Jünger von diesem Gefängnis ausgehen und jetzt zu Jesus gehen sollen. Ist ja eigentlich mal interessant, wo ist denn Jesus überhaupt? Kannst du mal RS2 anschalten und mal die Nachrichten hören, wo gerade was los ist? Nee, gab es nicht. Die mussten fragen. Aber ich denke, das war Stadtgespräch, das war Ortsgespräch, das war in aller Munde von denen, die irgendwo auf irgendwelchen Handelsstraßen unterwegs waren, von der einen Stadt zur anderen. Sie haben sich mitgeteilt, wo Jesus ist. Jesus ist also Thema bei Freund und Feind. Die Sadduzäer wussten ja auch immer, wo sie ihn finden. Selbst auf dem Feld zwischen den Ähren finden die Sadduzäer den Jesus und sagen ihm: Ist es erlaubt, Ähren auszureißen? Das Zweite, was uns hier an dieser kurzen Sache auch noch auffallen kann, ist, dass die Jünger diese Frage von Johannes exakt wiedergeben. Bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Gibt also einen kurzen Einblick über diese Genauigkeit von mündlicher Überlieferung, den Eifer, den sie daran setzen, etwas wiederzugeben. Und die Antwort, die Jesus diesen beiden Jüngern mitgibt, ist wieder, wie auch in allen anderen Situationen, genauso wieder überraschend und herausfordernd. Er sagt: Verkündet bitte dem Johannes, was ihr hört und seht. Er soll ihnen also eine Sprachnachricht und einen Videoclip übermitteln. Deswegen nimmt Jesus sie an die Hand und geht mit ihnen jetzt durch diesen Bereich, durch diesen Ort und lässt sie Schritt für Schritt miterleben, was Jesus an dieser Stelle tut. Jesus geht hin und begegnet den Menschen in ihren Nöten. Und ich denke, setzt doch mal bitte eure Fantasie ein, wie das dort in dem Moment dort aussieht. Da fließen Tränen. Keine Schmerztränen, sondern Freudentränen, weil jemand geheilt ist, weil jemand auf einmal laufen kann. Da wird leise gebetet und gedankt. Da springt jemand umher. Das sehen wir später bei Johannes und Petrus, wo sie den Mann vor der schönen Pforte heilen. Der springt dann da im Tempel herum so lange, bis das dann auch dem ganzen Hohen Rat auffällt. Und wir haben gehört, dass Dämonen ausgetrieben sind. Die haben doch dann in dem Moment immer was gesagt, wenn wir das in den anderen Berichten hören. Dass sie gesagt haben, was haben wir mit dir zu schaffen, du Sohn des Höchsten? Also in all dem erleben sie, wie Jesus heilt, die Menschen berührt und selbst die Dämonen müssen bekennen, du bist der Herr des Höchsten. In diesem Ereignis dieser ganzen Handlungen, die Jesus dort macht, erfüllen sich Verheißungen aus dem Alten Testament. Oh, sorry, ich habe gesagt, Altes Testament. Stimmt ja gar nicht. Die Leute, die damals lebten, hatten kein Altes Testament, sondern sie hatten eine einzige Schrift, die ihnen darüber etwas ausgesagt hat. Sie hatten ein einziges Buch, das ihnen darüber berichtet. Und jetzt denkt mal bitte daran, dass ihr dieses Buch habt, das zu euch spricht und euch etwas zu sagen habt. Auch wir haben ein einziges Buch, das uns all das mitteilt und mitgeben möchte und aussagt und ermutigt und voranbringt. Entschuldigung. Ja, danke. In Jesaja 35,5 heißt es, dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch, haben wir erlebt, und jauchzen und die Zunge des Stummen wird jauchzen. In Jesaja 42 gibt es nochmal so einen Bericht. Und dann kommen wir zu dieser Aussage, die Jesus trifft, als er in Nazareth seinen Dienst antritt. Der Geist des Herrn ist auf mir und so weiter. Ihr kennt diesen Text, wo dann Jesus am Ende dann sagt, und heute ist dieses Wort vor euren Ohren erfüllt. Und wir kennen beispielhaft, dass diese Geschichte von Naaman, einem Heerobersten, der an Aussatz leidet. Und Elia sagt zu ihm, gehe und wasche dich in dem Jordan. Und er sagt, ist etwas erbost und sagt, es gibt in Damaskus zwei andere Flüsse, die sind viel schöner. Warum soll ich hier? Die sind besser als alle Wasser von Israel, sagt er. Und wir können heute sagen, Jesus ist das Wasser Israels, was zu seiner Zeit unterwegs war und die Aussätzigen geheilt hat. Die Jünger kommen also, werden erfüllt mit all diesen Worten, die einzig nur eines absolut unterstreichen, dass Jesus der ist, der Kommende sein soll. Auch wenn es nicht ganz in ihre Vermutung oder in ihrem Wunschdenken ist. Bist du der Kommende? Und ich möchte ganz kurz einen Blick auf uns heute werfen. Wir stehen heute genau in derselben Situation. Auch wir sind heute die, die vor diesem Ereignis stehen, dass Jesus der Kommende ist. Und auch wiederum stehen wir in der Gefahr, dieses Ereignis in einem falschen Licht sehen zu wollen. Okay, ich muss mich mal kurz ein bisschen outen. Als ich Christ geworden bin, haben mich die Ereignisse der Endzeit unwahrscheinlich fasziniert. Wow, ich dachte, Science Fiction in der Bibel. Da kommt Jesus wieder. Da ist diese Entrückung. Das ist doch irre, ne? Da sind so tolle Ereignisse. Ja. Jesus sagt, er kommt, und wenn er kommt, dann ist es, dass diese Zeit wie Noah ist. Und wir wissen, was bei Noah passiert ist. Das heißt, diese Welt da draußen muss in einem Zustand sein, wie es bei Noah ist. Also können wir uns fragen, was ist meine innere Einstellung zu dem, Jesus kommt wieder. Und ich möchte einfach nur einen Begriff sagen. Damals galt es, Jesus anzunehmen als der, der er ist. Und heute gilt für uns, wir müssen bereit sein, das zu empfangen. Oder sollen wir auf einen anderen warten? Und ich möchte uns jetzt einfach nur noch diese komplette Frage mitgeben und uns innerlich auffordern. Wir sollen diese Frage beantworten. Hier und jetzt und überall und alle Zeit. Bist du der Kommende? Ja, er ist der, der gekommen ist. Er hat alles getan, was wir brauchen, um erlöst und befreit und gerettet zu werden, losgelöst zu werden von allem unseren Problemen und Nöten. Und sollen wir auf einen anderen warten? Nein. Wir brauchen nicht mehr auf einen anderen warten. Lasst uns hingehen. Wir brauchen nicht mehr zu warten. Wir brauchen nicht stillzustehen. Wir brauchen uns nicht im Kreis zu drehen. Wir können nach vorne gehen, weil wir auf keinen anderen warten müssen. Zum Schluss. Jesus sagt, glücklich, wer an mir keinen Anstoß nimmt. Oder auch glücklich, wer nicht über mich stolpert. Oder auch glücklich, wer an mir nicht vorbeiläuft. Amen.